Guten Tag, Sie hören Kontrafunk aktuell in der Ausgabe von Donnerstag, dem 11. Juni 2026. Mein Name ist Silke Hasselmann. Ich begleite Sie durch die nächste Stunde und Sie hoffentlich mich. Zunächst eine Werbeansage für die junge Freiheit. In dieser Woche: In Deutschland regiert eine Minderheit gegen die Mehrheit. Auf dieses nüchterne Fazit bringt es Erfolgsautor und Kolumnist Jan Fleischhauer im JF-Interview. Trotz dieser Fehlentwicklung sieht er ein großes Bedürfnis nach Heiterkeit und bedient es. In gut 3 Wochen findet in Erfurt der Bundesparteitag der AfD statt. Notfalls unter Anwendung von Gewalt wollen Linksextreme die Veranstaltung verhindern. Die JF hat in dem militanten Milieu recherchiert. Und die Forschung ist viel reifer als die Debatte. Testosteron ist weder Fitnessmythos noch Wundermittel, sondern vor allem ein wichtiger Marker der Männergesundheit. Wann wird das Hormon Teil der Vorsorgemedizin? Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nun zu unserem Kontrafunk-Angebot in dieser Stunde. Vor der Entscheidung zu Keine 10 Millionen Schweiz am Sonntag, wie die Schweizerische Volkspartei als Initiatorin dieser Volksbefragung die wichtigsten Gegenargumente zu entkräften versucht, bespreche ich mit SVP-Präsident Marcel Dettling. Vor dem Anpfiff zum Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, warum die US-Grenzbehörden einen somalischen FIFA-Schiedsrichter nicht einreisen ließen und was auf einreisewillige Fans aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zukommt, erläutert unsere USA-Korrespondentin Susanne Heger. Vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl, warum er vor allem die linken Parteien in Berlin anfällig für Unterwanderung durch die Muslimbruderschaft und andere Islamisten hält, berede ich mit dem sicherheitspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Burkhard Dregger. Und in unserem Kommentar befasst sich Tobias Gall mit der Erosion des Demokratieprinzips. Noch einmal herzlich willkommen. Kommenden Sonntag steht die Nachhaltigkeitsinitiative Keine 10 Millionen Schweiz zur Abstimmung. Vor Jahren angeschoben von der Schweizerischen Volkspartei, der SVP, sind die wahlberechtigten Einwohner der Schweizerischen Eidgenossenschaft aufgerufen, diese Initiative zu bejahen oder zu verneinen. Unterstützer beider Seiten werfen einander Angstkampagnen vor, und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Marcel Dettling, Nationalrat und Präsident der SVP. Guten Tag nach Bern.
Guten Tag, hallo.
Zunächst mal zum besseren Verständnis noch einmal die technische Frage. Was ist notwendig, damit Ihr Begehr am Ende in der Verfassung festgeschrieben wird?
Ja, in der Schweiz haben wir das System der Initiative, das Initiativrecht. Da können 100.000 Leute eine Initiative einreichen. Das haben wir gemacht mit der Nachhaltigkeitsinitiative. Und jetzt kommt es zur Volksabstimmung am Sonntag. Da entscheidet das Schweizer Stimmvolk darüber, ob man diese Initiative annehmen will oder ob sie eben verworfen wird. Wenn sie angenommen wird, dann kommt nachher der Bundesrat, muss nachher mit einem Gesetzesvorschlag ins Parlament kommen. Und dann entscheiden die eidgenössischen Räte, das ist der Nationalrat und der Ständerat, wie man mit diesem Gesetz umgeht. Und dann kann man auf dieses Gesetz dann wiederum ein Referendum ergreifen. Das heißt, 50.000 Leute können Unterschriften deponieren beim Bundesrat und dieses Gesetz dann wieder zur Ablehnung empfehlen. Also wir haben da ganz verschiedene Hürden eingebaut im Schweizer System, bis wirklich eine Volksinitiative ihre Gültigkeit erlangt.
So, kümmern wir uns um den nächstliegenden Schritt, Herr Dettling. Diese SVP-Initiative, Keine 10 Millionen Schweiz, der wird ja regelmäßig vorgeworfen, Angst vor Ausländern zu schüren und die Schweiz in ein Chaos zu stürzen, sollte sie die gerade erwähnten Hürden nehmen. Sortieren wir also mal die Gegenargumente und Anwürfe ihrer Gegner. Da fällt mir als erstes Stichwort ein, EU-Verträge seien gefährdet. Sie wollen ja Regierung und Parlament auf Gegenmaßnahmen in Sachen Zuwanderung verpflichten, sobald die Bevölkerungszahl 9,5 Millionen erreicht, allerspätestens bei 10 Millionen Einwohnern. Dann, sagen Sie, im Zweifel müsste die Schweiz diverse internationale Verträge neu verhandeln, gar kündigen. Dazu zählt auch der Vertrag mit der EU zur Personenfreizügigkeit. Nun warnt das Laienlager die Wähler davor, dass in diesem Fall automatisch viele weitere bilaterale Verträge der Schweiz mit der EU wegfallen könnten, was wiederum Wirtschaft, Bildung, Forschung belasten würde. Ist das so?
Ja, da werden jetzt ganz viel miteinander vermischt, ganz viele Märchen erzählt, auch an vorderster Front vom zuständigen Bundesrat. Und das ist ganz ärgerlich, da macht er Behördenpropaganda, was eigentlich in unserem System absolut verpönt ist und nicht erlaubt ist. Aber deshalb kann man sich nicht wundern, wenn da die Gegenseite mit solchen Argumenten auch operiert. Aber stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir haben zwei Hürden eingebaut in dieser Initiative. Die erste ist, wie Sie es erwähnt haben, bei 9,5 Millionen muss der Bundesrat endlich im Bereich Asyl aufräumen, weil da haben wir die größten Probleme. Da haben wir einen riesen Schlendrian in unserem Land, wie übrigens auch in vielen Ländern um uns herum in Europa. Dänemark ist hier zu erwähnen, die es geschafft haben, Verschärfungen zu installieren, die Asylgesuche zurückgebracht haben auf 1.900 im vergangenen Jahr. Auch da wollen wir mit der Schweiz hin. Also statt 30.000 Asylgesuche wollen wir diese Zahlen drastisch reduzieren. Und dann kommen wir eben gar nie in die Situation, dass wir die 10 Millionen erreichen vor dem Jahr 2050, was dann automatisch zur Folge hätte, dass die Personenfreizügigkeit mit der EU gekündigt werden müsste. Also kurz zusammengefasst, wenn der Bundesrat seine Arbeit macht im Bereich Asyl, im Bereich Familiennachzug, Einschränkungen trifft, dann kommen wir gar nie in den Bereich von 10 Millionen Einwohnern vor dem Jahr 2050.
Gut, aber wenn Sie da hinkommen, dann ist schon die Rede von der Aufkündigung des Vertrages Personenfreizügigkeit mit der EU. Und das, so Ihre Gegner, würde ja eine ganze Kaskade weiterer Aufkündigungen von bilateralen Verträgen zur Folge haben. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Das ist die Frage, wie man verhandelt. Aber das war die Lehre. Warum haben wir das eingebaut? Das müssen die Zuhörer auch noch erfahren. Das ist die Lehre aus dem Jahr 2014. Da hatten wir in der Schweiz schon mal eine Volksinitiative. Die wollte die Massenzuwanderung in unser Land begrenzen, mittels Höchstzahlen und Kontingenten. Dem hat das Schweizer Volk zugestimmt und das Parlament hat nichts gemacht bis heute. Und deshalb ist das die Lehre für diese Volksinitiative. Wir mussten eine harte Maßnahme formulieren, damit der Bundesrat eben bei 9,5 Millionen diese Maßnahmen trifft im Asylbereich. Sonst würde wieder nichts passieren. Deshalb haben wir diese Hürde, diesen Zwang bei 10 Millionen eingebaut, dass am Schluss, wirklich ganz am Ende, wenn alles andere, wenn die Verhandlung nicht gelingt mit der Europäischen Union, dass dann das Personenfreizügigkeitsabkommen halt gekündigt werden muss. Und dann, ja, dann fällt auch, das ist die Guillotine-Klausel, das Landverkehrsabkommen, das Luftverkehrsabkommen, das Landwirtschaftsabkommen. Und übrigens, da haben wir große Probleme wegen diesem Abkommen in der Schweiz, weil jetzt der EU-Käse ohne Zoll in die Schweiz kommt. Und wir wurden im letzten 2 Jahren überflutet mit Käse aus dem EU-Raum. Also dieser Vertrag ist nicht nur zum Vorteil von der Schweiz, da hat vor allem die EU Vorteile. Also diese Verträge müssten, wenn nicht über das Verhandlungsmandat etwas erreicht werden kann, bei der Personenfreizügigkeit, ist es klar, dass diese Verträge automatisch gekündigt würden.
Stichwort Nummer 2. Der Fachkräftemangel werde verstärkt, wenn Ihre Initiative die nötige Mehrheit bekäme. Das Argument geht so, mit einem starren Bevölkerungsdeckel kombiniert mit der tiefsten Geburtenrate aller Zeiten sowie der bevorstehenden Pensionierung der starken Boomer-Generation gingen der Schweiz die Fachkräfte aus. Nun hat auch Monika Rühl vom Wirtschaftsdachverband Economy Suisse gesagt, und zwar gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich zitiere, wenn die Unternehmen keine geeigneten Fachleute mehr finden, weichen sie mit Investitionen ins Ausland aus oder verlagern Standorte. Was halten Sie dem entgegen?
Ja, da kann ich eigentlich nur ein müdes Lächeln entgegenwirken diesem Argument, weil der Fachkräftemangel hat sich verschärft, seit wir die Personenfreizügigkeit in der Schweiz installiert haben. Vor der Einführung der Personenfreizügigkeit hatten wir im Dezember 2006 11.000 Stellen, die ausgeschrieben wurden. Im Jahr 2025, im Dezember 2025, waren es über 40.000 Stellen, die ausgeschrieben waren, die nicht besetzt werden konnten. Also die Personenfreizügigkeit hat dazu geführt, dass sich das Fachkräfteproblem noch verschärft hat. Und das sehen wir ja in unserem Land, mit Rekordzuwanderung von 80.000 bis 100.000 Zuwanderern jedes Jahr haben sich die Probleme massiv verschärft, denn jeder braucht eine Wohnung, jeder braucht Infrastruktur. Für das brauchen wir wieder Zuwanderung, die das überhaupt machen. Wir brauchen für die Zuwanderung Leute in der Pflege, wir brauchen Ärzte für die Zuwanderer und so weiter. Diese Spirale dreht sich ins Unermessliche. Aber kurz gesagt, die massive Zuwanderung hat dazu geführt, dass sich das Fachkräfteproblem verschärft hat. Das ist auch logisch. Von 10 Fachkräften, die gekommen sind, arbeiten nur 5. Und von diesen 10, die gekommen sind, arbeiten 2,5 in der öffentlichen Verwaltung. Also wir haben vor allem die Verwaltung gestärkt, die Bundesverwaltung, die kantonalen Verwaltungen, die Gemeindeverwaltungen, aber nicht unbedingt bei den Firmen selber.
Nächstes Argument der Nein-Unterstützer. Asylgesuche werden zunehmen. Sie wollen ja das Gegenteil erreichen, aber Sie sagen, sie werden zunehmen. Denn wenn die Schweiz EU-Verträge zur Personenfreizügigkeit aufkündigen sollte, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dann drohe auch das Aus des Dublin-II-Vertrages. Der besagt ja, dass Asylsuchende nicht in mehreren Mitgliedstaaten Asylgesuche stellen dürfen. Die Folge, es werden deutlich mehr Asylsuchende in die Schweiz kommen, um hier ein zusätzliches Gesuch zu stellen, nachdem sie in anderen europäischen Staaten abgewiesen worden sind. Auch dazu Ihr Gegenargument.
Ja, das gibt gar keine Verbindung zwischen dem Personenfreizügigkeitsabkommen und dem Schengen-Dublin-Abkommen. Da gibt es nichts, da ist keine Guillotine-Klausel vorgesehen wie beim Personenfreizügigkeitsabkommen. Das ist jetzt wirklich reine Angstmacherei der Gegenseite. Aber ganz allgemein kann man feststellen, vor der Einführung Schengen-Dublin war die Schweiz viel sicherer, weil wir selber Grenzkontrollen durchführen konnten. Jetzt senden wir jedes Jahr über 100 Millionen für die Sicherung der EU-Außengrenze. Und als Resultat davon haben wir noch viel, viel mehr Asylbewerber als vor Einführung Schengen-Dublin. Also das ist nicht der Heilsbringer. Aber auf der anderen Seite, es wird auch nicht gekündigt von Seiten EU, denn dafür braucht es die Einstimmigkeit von Seiten der EU. Also sämtliche 27 Mitgliedstaaten müssten hier der Schweiz kündigen. Das würde heißen, sie verzichten auf die über 100 Millionen, die wir senden zur Sicherung der Außengrenze. Und die EU hat kein Interesse, dass sie nicht weiß, was in der Schweiz geschieht. Denn die EU hat auch ein Interesse für die eigene Datenbank der Polizei, dass sie weiß, wer hält sich in der Schweiz auf. Sonst wären wir ein blinder Fleck. Mitten in Europa wüsste die Polizei in den umliegenden Ländern nicht, was passiert in der Schweiz.
Jetzt wird es besonders interessant, denn sowohl die Vertreter von Ja als auch die von Nein zu keiner 10 Millionen Schweiz werben mit dem gleichen Argument für ihre Position, nämlich, wenn die Gegenseite obsiegt, dann werde es mehr Kriminalität in der Schweiz geben. Ihre Gegenspieler, Herr Dettling, sagen ja, dass die Schweiz bei einem Ende von bilateralen EU-Verträgen auch den Zugang zum Schengen-Informationssystem verlieren würde. Das, muss man noch kurz erklären, dient der automatisierten Personen- und Sachfahndung in der Europäischen Union. Und ohne den Zugriff auf dieses System, was der Schweiz im Moment möglich ist, und das zahlreiche nicht öffentliche Datenbanken der europäischen Sicherheitsbehörden umfasst, ohne diesen Zugriff würde die schweizerische Polizei blind werden und die Verbrechensbekämpfung geschwächt. Inwiefern haben Sie denn diesen Aspekt im Blick?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach zum Erklären. Wir erleben fast täglich jetzt auch in der Schweiz Terrorattacken, Messerattacken, verübt oftmals von Nichtschweizerinnen und Nichtschweizer. Wir hatten im letzten Jahr rekordhohe Strafbestände in der Schweiz. Wir hatten über 550.000 Straftaten in der Schweiz. Das ist jeden Tag 1.500, das hat massiv zugenommen in den letzten Jahren. Also die Sicherheit, die hat massiv abgenommen, seit wir unsere Grenzen nicht mehr selber kontrollieren, seit wir nicht mehr kontrollieren, wer kommt in unser Land hinein. Also das ist vor allem auch ein Problem von Schengen-Dublin selber. Nun, was das System, was Sie angefragt haben, betrifft, da habe ich vorher erklärt, da hat die EU null Interesse, dass da die Schweiz nicht mehr dabei ist, weil dann weiß die EU 0,0 mehr, wer sich in der Schweiz aufhält. Wir sind mitten in Europa und die EU hätte nachher keine Möglichkeit mehr, um zu erfahren, wer hält sich überhaupt von den Kriminellen in der Schweiz auf. Also das wird überhaupt nicht eintreffen.
Also, wir sprachen darüber, Angstkampagnen, der Vorwurf geht in die eine wie in die andere Richtung. Ihnen wird im Wesentlichen vorgeworfen, den Schweizern Angst einzujagen vor einer Wohnbevölkerung von 10 Millionen und mehr im Allgemeinen und vor immer mehr Ausländern im Besonderen. Welches der Gegenargumente ist aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung im Wahlkampf bei den Schweizern dasjenige, von dem Sie sagen, oh, das verfängt vermutlich am meisten? Und welches ist das Absurdeste, von dem Sie dann auch erfahren, das kommt gar nicht bei den Schweizern an, da können die Neinsager noch so viel unterstellen, aber das verfängt gerade nicht.
Also mal zum Klarstellen, wir fahren keine Angstkampagne. Wir zeigen auf, was tagtäglich in der Schweiz passiert. Wir haben 7-mal mehr Staustunden in der Schweiz als vor 20 Jahren. Wir haben Probleme bei den Mieten. Die Leute bekommen keine Wohnung mehr. Wenn sie eine Wohnung bekommen, ist sie massiv überteuert, weil wir kommen gar nicht mehr nach mit dem Wohnungsbau. Wir haben Probleme in den Schulen. Das Leistungsniveau der Schülerinnen und Schüler nimmt massiv ab, weil wir sehr viele Klassen in der Schweiz haben, wo die Schweizer in der Minderheit sind. Wir schaffen diese Integration in dieser Menge überhaupt nicht mehr. Wir haben rekordhohe Kriminalität in der Schweiz. Wir haben da eine Beteiligung von Nichtschweizer im letzten Jahr von knapp 60%. Die Schweizer Gefängnisse voll mit über 72% Nichtschweizerinnen und Nichtschweizer. Also wir haben hier wirklich ganz viele importierte Probleme. Und jetzt kommen die Gegner und sagen, nein, nein, diese Initiative, die wollen wir nicht, haben aber selber kein Angebot für die Bevölkerung, wie sie diese Probleme alle anpacken wollen. Und deshalb das absurdeste Argument, das ich bis jetzt gelesen habe, zum Beispiel auch vom Bundesrat Jans, der gesagt hat, wenn die Initiative angenommen würde, dann müsste am nächsten Tag das Spital schließen. In seiner Stadt. In seiner Stadt arbeiten Grenzgänger im Spital. Grenzgänger sind gar nicht betroffen von dieser Initiative. Ein Argument, haben Sie mich noch gefragt, was vielleicht verfangen könnte bei der Stimmbevölkerung. Da höre ich jetzt von älteren Leuten vielfach, weil mit der Angst operiert wurde, ja, wir kriegen keine Pfleger mehr, wer pflegt mich dann im Alter? Oder das ist ein Argument, das ich jetzt gehört habe von älteren Leuten, das durchaus bei den einen oder anderen verfängt, das Argument der Gegner.
Am kommenden Sonntag steht die Nachhaltigkeitsinitiative Keine 10 Millionen Schweiz zur Abstimmung und die Ja- bzw. Nein-Befürworter bewerfen sich gegenseitig mit dem Vorwurf der Angstmache und des Chaos. Darüber habe ich mit Marcel Dettling gesprochen, Präsident der Schweizerischen Volkspartei, die diese Initiative angeschoben hat. Herr Dettling, vielen Dank und Gruß nach Bern.
Merci, danke schön, guten Tag.
Heute Abend, 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, wird die Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet und zwar im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. Bis zum 19. Juli werden insgesamt 48 Teams in 104 Spielen um den WM-Titel kämpfen und das in drei verschiedenen Staaten, in Mexiko, in Kanada und in den USA. Gastgeber Mexiko wird heute auf Südafrika treffen. Gute Stimmung im Aztekenstadion wird allgemein erwartet. Doch alles andere als guter Stimmung dürfte der somalische Schiedsrichter Omar Artan sein, denn der wollte vorigen Samstag über den Miami International Airport zur WM einreisen, ist aber mittlerweile zurück in Somalia. Ein Fall, der hohe Wellen schlägt, auch in Deutschland, weshalb ich mit unserer USA-Korrespondentin Susanne Heger verbunden bin. Schönen guten Tag.
Ja, hallo aus Florida.
Die FIFA, also der Fußball-Weltverband, hatte den Mann, der zu den besten Schiedsrichtern Afrikas gerechnet wird, für WM-Einsätze nominiert. Er wird aber nun in den USA nicht pfeifen. Artan sagt, er habe alle Einreiseformalien erfüllt. Was wurde ihm denn vorgeworfen? Warum wurde er zurückgeschickt?
Also es gibt nicht wirklich etwas Offizielles. Es heißt aber, dass ihm Verbindungen zu einer Terrororganisation vorgeworfen werden. Also die Situation ist so, er selber sagt, er hätte sämtliche nötigen Papiere gehabt. Er ist dann bei der Einreise in Miami festgehalten worden, was ein relativ normaler Vorgang sein dürfte, weil für somalische Staatsbürger seit einem Jahr ein Einreiseverbot besteht. Wir erinnern uns, während Covid bestand zum Beispiel für die Europäer in Amerika ein Einreiseverbot. Und selbst wenn ich ein gültiges Visum hatte, wurde mir nicht erlaubt, in die USA einzureisen. Ich brauchte eine Sondergenehmigung. Ob er diese Sondergenehmigung hatte oder ob er nur ein gültiges Visa hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll ihm in Miami vorgeworfen worden sein, nach einer 11-stündigen Befragung, dass man den Terrorverdacht nicht aus dem Raum räumen konnte und er darum auf den nächsten Flieger gesetzt wurde und zurück nach Istanbul geschickt wurde, von wo sein Flieger kam.
Nun heißt es von der FIFA inzwischen, gerade für diesen Schiedsrichter habe es keine Ausnahmegenehmigung gegeben, deshalb vermutlich auch die sehr ausführliche Befragung und dann die Entscheidung. Nun ist es ja so, Frau Heger, dass Somalia eines von 39 Ländern ist, für die die Trump-Administration Einreisebeschränkungen verhängt hat. Darunter zählen auch die WM-Teilnehmer Iran, Haiti, Senegal und auch Deutschlands Gruppengegner Elfenbeinküste. Jetzt wüsste ich natürlich gern, was bedeutet das für deren Spieler, Trainer, Betreuer, Offizielle, vielleicht auch Schiedsrichter, die aus diesen Ländern kommen und was für Fußballfans von dort, die zur WM in die USA reisen wollen.
Es scheint ja so, dass kein anderer Probleme hatte. Denn ansonsten hätten wir das sicherlich gehört. Also wir dürfen nicht vergessen, die somalische Community sorgt in Amerika gerade für wirklich große Furore. Es gibt sehr viel Unmut. Das Einreiseverbot ist nur ein Teil davon. Trump hält Somalia für gefährlich. Hier in Amerika werden somalische Communities durchsucht. Somalia hat für Amerika einen gefährlichen Beigeschmack. Das gilt natürlich ganz besonders jetzt auch gerade für den Iran. Ich habe aber noch nichts davon gehört, dass einem iranischen Schiedsrichter die Einreise verweigert wurde. Meiner Meinung nach hat die FIFA hier ein ganz großes Problem, weil die FIFA hätte sich im Vorfeld um ihre Schiedsrichter kümmern müssen, die sie haben möchte, und hätte mit den amerikanischen Behörden durchgehen müssen, wenn dieser Mensch kommt, ob es ein Spieler ist, ob es ein Schiedsrichter ist, ob es ein Funktionär ist, wird er hereingelassen. Und das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Die FIFA hat sich nicht hinter diesen Schiedsrichter gestellt. Und ich denke, da wird im Zusammenspiel mit den Grenzbehörden der eigentliche Fehler liegen. Und da wird sicherlich auch noch eine Aufarbeitung stattfinden. Ich habe aber bislang tatsächlich von keinem anderen Fall gehört, wo Funktionären oder Spieler oder Schiedsrichtern die Einreise verweigert wurde.
Der Sportdirektor des Deutschen Fußballbundes, Rudi Völler, hat gesagt, er hätte das auch gerne anders gehabt. Das ist nicht schön, so Völler zur Einreiseverweigerung gegenüber dem somalischen Schiedsrichter. Er hat auch kritisiert, dass bei anderen Teams wie dem Iran auf politische Weise eingegriffen werde und vermutet, dass das nicht die allerletzte Geschichte gewesen sein wird. Dann hat er aber gleich noch hinterhergeschoben, dass er die Einzelheiten nicht kennt. Das ist natürlich eine etwas schwache Ausgangssituation. Aber würden Sie sagen, Frau Heger, mit letzterem könnte er recht haben? Also vielleicht nicht die allerletzte Geschichte gewesen sein. Wie werden denn solche Eingriffe in den USA diskutiert?
Gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich kann nur sagen, in den USA interessiert die Fußball-WM in vielleicht dritter Reihe. Es ist kein Thema. Ich wundere mich selbst. Es ist im Fernsehen kaum ein Thema. Es ist auf der Straße kaum ein Thema. Fußball hat für die USA keine große Bedeutung.
Dann nochmal ein Wort zu Fans, tatsächlichen oder die angeben, Fans zu sein und deshalb in die USA reisen wollen. Unmittelbar vor Beginn der WM hat sich auch die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Sport und Ehrenamt, Aydan Özgüz von der SPD, sehr kritisch geäußert. Sie hat gewarnt vor möglichen Einreiseproblemen und willkürlichen Festnahmen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie hat erklärt, US-Präsident Donald Trump habe es nun, Zitat, in der Hand zu zeigen, dass er es mit einem geordneten Ablauf der Weltmeisterschaft ernst meine. Was kommt denn aus Ihrer Sicht auf die Fans aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz zu, die jetzt sich auf den Weg gemacht haben oder sich in den nächsten 4-5 Wochen noch auf den Weg machen wollen?
Ich würde mal sagen, wenn sie keine Drogen, keine Waffen dabei haben und kein Vorstrafenregister haben, was bis nach Mexiko reicht, dann sollte es kein Problem geben. Für deutsche Staatsbürger gilt, was zum Beispiel für somalische Staatsbürger nicht gilt, wir können eine visumsfreie Einreise in die USA beantragen, wir können das sogenannte ESTA beantragen. Das geht online, kostet, glaube ich, $20. und wer das gemacht hat und wem das genehmigt wurde, dessen Chance, bei der Immigration durchgelassen zu werden, beträgt 99,99%. Wie gesagt, und dieses kleine, marginale 0,0%, was nicht reinkommt, gibt es immer eine Begründung. Das ist entweder offene Vorstrafen, offene Haftbefehle oder Drogenschmuggel, Waffenschmuggel etc., dass der Verdacht besteht, dass jemand arbeiten möchte. Die üblichen Gründe, weswegen jederzeit jemand an der Grenze abgewiesen werden kann. Das wird jetzt nicht anders sein, aber ich glaube, es muss sich wirklich kein normaler Fußballfan jetzt Gedanken machen, dass ihm irgendwas an der Grenze passiert. Alles, was ich höre von den letzten Einreisen von Deutschen, war: so schnell bin ich noch nie durch die Immigration gekommen. Das hat super funktioniert.
Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Der eine oder andere echte Fan jedenfalls wird abgewunken haben angesichts der Preise, die für Hotels, Verkehrsanbindungen, auch für die Tickets aufgerufen werden, unter anderem in den USA. Und die Ticketpreisbildung erfolgt dynamisch, was ja auch Präsident Trump ausdrücklich begrüßt hat. Wissen Sie, wie gut sich die Eintrittskarten zumindest in den USA verkaufen?
Also ich weiß nur, dass mein Mann, der in meinen Augen ein Riesenfußballfan ist und Karten für Spiele kaufen wollte, sich letzten Endes dagegen entschieden hat, weil es ist derart teuer gewesen. Ich gebe ein Beispiel, das Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste, das zählt jetzt wahrscheinlich nicht zu den herausragenden Spielen der WM, hätte ihn $1,500 nur die Eintrittskarte gekostet auf einem hinteren Platz. Also das sind Geldsummen, die da aufgerufen werden. Für Amerikaner ist das ein relativ normaler Vorgang, für ihre Spiele beim Super Bowl zum Beispiel. Aber für die anreisenden Touristen ist das etwas, wo sie sagen, nee, das ist mir jetzt doch zu teuer. Die Amerikaner selber haben kein großes Interesse an Fußball. Sie werden die Stadien nicht füllen. Ich habe gehört, der Bürgermeister von New York hat in sozialistischer Manier 1000 Karten verschenkt. Das spricht dafür, dass das Stadion nicht ausverkauft ist. Und das ist auch das, was ich ansonsten gehört habe, dass wir durchaus freie Flächen sehen werden, weil die Fußballfans im Gegensatz zu Footballfans oder zu Baseballfans nicht bereit sind, diese Summen zu zahlen.
Die Fußball-WM wird heute Abend eröffnet in Mexiko statt, aber sie findet bis zum 19. Juli noch in weiteren Ländern statt, nicht nur in Mexiko, sondern auch in Kanada und in den USA. Von dort zugeschaltet war Susanne Heger. Ich danke Ihnen recht herzlich.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Kaum wurde bekannt, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz kürzlich einige Mitglieder des Bundestages über die politisch wirksame Unterwanderungsgefahr durch die islamische Muslimbruderschaft unterrichtet hat, werden auch einige CDU-Spitzenpolitiker mutig. Zumindest trauen sie sich jetzt, das Thema öffentlich anzusprechen. Der parlamentarische Innenstaatssekretär Christoph de Vries von der CDU warnt, alle Regierungen und Parteien sind gut beraten, mit äußerster Vorsicht zu handeln, wenn ein Verdacht auf Verbindungen zur Muslimbruderschaft besteht. Burkhard Dregger, der für die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, konzentriert sich vor allem auf die SPD. Die laufe Gefahr, von Islamisten unterwandert zu werden, meint er. Darüber sprechen wir jetzt ausführlich. Guten Tag nach Berlin, Herr Dregger.
Ich grüße Sie.
Herr Dregger, der Bild-Zeitung haben Sie gesagt, es gebe innerhalb der SPD, Zitat, mit wenigen Ausnahmen keine ausreichende Abgrenzung von islamistischen Bestrebungen. Meinen Sie damit auch die Muslimbruderschaft?
Also zunächst einmal möchte ich betonen, dass ich in den letzten 3 Jahren außerordentlich gut mit den Sozialdemokraten in allen Fragen der Innen- und Sicherheitspolitik zusammengearbeitet habe. Aber es gibt einen wachsenden Anteil von Abgeordneten in der Fraktion der SPD, die sich mit Sorglosigkeit oder Ignoranz oder auch mit dem Leugnen von Fakten gegenüber dem politischen Islam positionieren. Das geht so weit, dass jegliche Kritik an islamistischen Bestrebungen Gefahr läuft, als Rassismus verunglimpft zu werden. Es sind geradezu irrationale Reflexe, die zum Teil auftreten, wenn man darüber diskutieren möchte, dass wir nicht nur vom dschihadistischen Islamismus bedroht werden, der also gewalttätig ist, sondern auch vom politischen Islamismus, der ja das Ziel hat, legalistisch vorzugehen, das heißt zunächst einmal rechtstreu vorzugehen, aber auf lange Sicht eine grundsätzliche Veränderung unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung herbeizuführen. Und diese Gefahr kommt ja auch aus den Reihen der Muslimbruderschaft, die Sie angesprochen haben, die einer der Kernbereiche des politischen Islam darstellen. Dieses Thema wird bedauerlicherweise auch in der SPD in Berlin nicht kritisch thematisiert, sondern reflexartig abgelehnt. Es gibt auch löbliche Ausnahmen bei den Kolleginnen und Kollegen der SPD Berlin, insbesondere bei den Innen- und Sicherheitspolitikern, die ich davon ausnehmen will. Aber ein wachsender Teil ignoriert das Thema oder er interessiert sich nicht dafür und unternimmt deswegen auch nichts gegen die wachsende Gefahr.
Lassen Sie uns mal ganz kurz klären, ist die Muslimbruderschaft als solche nicht seit 2013 in Deutschland verboten?
Ja, aber es gibt natürlich gesellschaftliche Gruppen und Vereine, die in den Dunstkreis dieser Muslimbruderschaft zuzuordnen sind und die die Ideen eines legalistischen, also eines gesetzmäßigen, aber auf eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung ausgerichteten Islamismus vertreten. Und ich will das auch gar nicht überzeichnen. Es ist nicht so, dass der Umsturz bevorsteht. Aber ich rate uns, sehr sensibel zu sein und die sich abzeichnenden Gefahren ernst zu nehmen. Und genau in diesem Sinne interpretiere ich auch die Äußerung, die ja in den Medien zitiert wird, des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der nicht öffentlich, aber deswegen umso überzeugender genau auf diese Gefahr hingewiesen hat.
Die Muslimbruderschaft 2018 umbenannt, firmiert jetzt unter der Bezeichnung Deutsche Muslimische Gemeinschaft e.V. mit Hauptsitz in Berlin, ist aber im gesamten Bundesgebiet aktiv. Und ich würde Sie, Herr Dregger, nochmal um Belege dafür bitten, zu sagen, also in der SPD ist man nicht nur relativ sorglos einerseits, das wäre ja noch halbwegs positiv bezeichnet, wenn sich jemand keine Sorgen macht, aber auf der anderen Seite, Stichwort Unterwanderung, schon auch mit voller Absicht dabei, Tür und Tor weit zu öffnen für diese Art von Einfluss. Welche Belege haben Sie dafür?
Also wir erleben ja seit dem 7. Oktober 2023 diesen widerwärtigen Massakerangriff der Hamas auf Israel, einen maximal aufkeimenden Antisemitismus in Berlin, auf unseren Straßen, aber auch in unseren Hörsälen unserer Universitäten. Und wir weisen als Union immer darauf hin, dass nicht etwa nur Kritik an israelischem Regierungshandeln ist, sondern Antisemitismus, der sich gegen Deutsche, gegen Berliner Juden richtet. Warum sage ich das? Wenn sich die Aggressionen infolge des Nahostkrieges gegen deutsche Juden richtet oder jüdische Einrichtungen in Berlin, dann ist das doch der evidente Beweis dafür, dass es gar nicht um Israel und die Regierungspolitik dort geht, sondern es darum geht, Juden in Angst und Schrecken zu versetzen, Juden, die in Deutschland, in Berlin leben und die man natürlich rationalerweise für die israelische Regierungspolitik gar nicht verantwortlich machen kann. Und dieser Gedankengang stößt schon in Teilen auf Ablehnung. Und er stößt nicht nur auf Ablehnung, sondern er wird in Teilen verunglimpft als sogenannter antimuslimischer Rassismus. Dieser Kunstbegriff des antimuslimischen Rassismus hat sich bereits in der Wissenschaft überwiegend durchgesetzt. Wenn man sich aber mit diesem Begriff auseinandersetzt, dann erkennt man sehr gleich, dass dort biologische, ethnische Kriterien mit religiösen zusammengemengt werden. Und das ist natürlich Unsinn. Selbstverständlich gibt es in Berlin, das habe ich selbst erlebt, Muslimfeindlichkeit. In meinem eigenen Wahlkreis hat die kleine Gemeinde, die ich dort regelmäßig besuche, zum Beispiel einen braunen Umschlag erhalten, in dem verkokelte und mit Fäkalien verschmierte Koranseiten war. Das war natürlich Muslimfeindlichkeit und es ist völlig inakzeptabel, dieses Verhalten. Und das erfordert auch eine klare Reaktion des Rechtsstaates. Aber das, was in der ideologischen Ebene geschieht, ist, dass man Kritik an Islamismus als Rassismus verunglimpfen will, um letztlich die Kritik am Islamismus zum Schweigen zu bringen. Und das dürfen wir nicht hinnehmen. Und das ist besonders offensichtlich geworden nach dem Massaker am 7. Oktober und den darauf folgenden Ausschreitungen in Berlin auf unseren Straßen, in unseren Hörsälen.
Nun sind Sie, Herr Dräger, der Fachsprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung im Berliner Abgeordnetenhaus und auch deswegen reden wir jetzt miteinander. Ich wüsste gern, was Ihre Einschätzung darüber ist, warum nun die SPD besonders anfällig ist oder warum haben sich die SPD jetzt herausgegriffen?
Es trifft nicht zu, dass ich mir die SPD rausgegriffen habe. Es gilt in nicht minderer Weise für die Grünen und die Linkspartei in Berlin ist ja schon vollständig verloren inzwischen. Das ist ja eine offen bekennende antisemitische Sammelbewegung geworden, die versucht, aus politischem Opportunismus heraus die Wählerstimmen derjenigen einzusammeln, die Sympathien haben für die palästinensischen Menschen im Nahen Osten und Ähnliches. Das ist ja furchtbar. Hier gibt es inzwischen Sommerfeste im letzten Jahr, die von der Linkspartei in Neukölln organisiert worden sind, wobei die auf ihren Einladungen geworben haben mit ihrer Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Palästinensischen Nationalkomitee. Das selbst besteht laut Verfassungsschutzbericht aus Hamas-Aktivisten und PFLP, also sogenannte Palästinensische Befreiungsfront-Aktivisten. Und mit denen gemeinsam wirbt die Linkspartei für ihre Sommerfeste und versucht, die Leute alle mitzunehmen. Ich meine, dass diese Linkspartei in Berlin ist völlig abgeglitten in einen antisemitischen und islamistischen Sammlungsbecken und ist damit auch völlig inakzeptabel, um mit denen politisch zusammenzuarbeiten. Auch das haben SPD und Grüne in Berlin bislang nicht begriffen. Im Gegenteil, sie erwägen nicht nur, sondern nach meiner Einschätzung, sie favorisieren nach der Abgeordnetenhauswahl am 20. September die Eingehung einer Drei-Parteien-Koalition mit dieser Linkspartei. Auch das ist ein Zeichen, dass sie für die islamistischen und antisemitischen Bestrebungen der Linkspartei offenbar blind sind. Und ich kann das nur verurteilen, weil die Versuchung, selbst den regierenden Bürgermeister zu stellen, obwohl man nicht stärkste Partei wird, aber unter Ausnutzung einer Drei-Parteien-Linkskoalition, die sich dann eben mit Islamisten und Antisemiten einlässt. Diese Sorge muss ich schon klar zum Ausdruck bringen.
Herr Dräger, Ihr CDU-Parteifreund Jan Redmann, zurzeit in Brandenburg der Innenminister, hat sich auch zu Wort gemeldet und erklärt, wir müssen in Kommunen, Parteien und Verbänden aufhören, diese Akteure blauäugig zu verharmlosen. Er meint damit vor allem auch Akteure der Muslimbrüderschaft und der darin lose organisierten Strömungen. Ich wüsste jetzt mal ganz gern, wenn wir auf die CDU schauen, wie weit sind denn die Muslimbrüder und oder andere Akteure, die auf diesem legalistischen Wege versuchen, unseren Rechtsstaat umzuformen, unter anderem Scharia irgendwann einzuführen und so weiter? Wie weit sind die Muslimbrüder eigentlich innerhalb der CDU gekommen?
Die Mitgliedschaft der CDU ist mit der Einstellung als Muslimbruder unvereinbar. Und wenn das offenbar wird, hat das Konsequenzen in der CDU. Das gilt für die CDU Berlin genauso wie für die CDU Deutschlands insgesamt. Wir kämpfen für die Gewährleistung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das, was Deutschland nach der Stunde Null, nach dem Zweiten Weltkrieg, stark und groß gemacht hat. Wir haben doch gar kein Interesse daran, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die auf irgendeinem Weg, und selbst wenn es ein legalistischer Weg ist, diese großartigen Errungenschaften in Frage stellen wollen, sondern sie treffen bei uns auf energischen Widerstand. Und genau deswegen erörtern wir das ja auch öffentlich.
Wenn wir über Unterwanderung sprechen, also sowohl von Parteien, und da geht es auf den Zugriff auf Parteiämter, auf einflussreiche Positionen, aber auch auf den Zugriff von dann später Regierungen, Verwaltungsämtern und so weiter. Da wird sich ja niemand hinstellen und sagen, also übrigens, ich bin Muslimbruder oder Muslimschwester oder wie auch immer, sondern sowas passiert natürlich, ohne sich gleich kenntlich zu machen. An welcher Stelle, Herr Dräger, werden Sie vorsichtig, unruhig, skeptisch, weil Sie denken, Moment, hier versucht irgendjemand entweder in die CDU zu kommen oder mich direkt anzusprechen. Ist Ihnen das schon passiert? Wie versuchen Sie, sich davor zu schützen?
Also mir hat sich noch kein Muslimbruder erkennbar jedenfalls angedient. Mir ist vor allen Dingen wichtig, dass unsere staatlichen Institutionen und unsere Behörden bei der Einstellungspraxis sehr aufmerksam sind. Wir sorgen dafür, dass polizeiliche und Verfassungsschutzerkenntnisse zu Rate gezogen werden bei all diesen Fragen. Und ich bin ganz sicher, dass es uns gelingen wird, wenn wir denn den Willen haben, konsequent auch den legalistischen Islamismus auszuschließen, zu bekämpfen, mit Präventionsmaßnahmen zu adressieren, für diese Auseinandersetzung selbstverständlich gewinnen werden. Ich mache mir jetzt einfach nur Sorgen, weil das nicht mehr Konsens ist. Wir haben hier in Berlin in den letzten 3 Jahren eine Enquete-Kommission gegründet, das sich mit gesellschaftlichem Zusammenhalt beschäftigen sollte. Also auch mit der Frage, wie begegnen wir Antisemitismus, auch Rassismus. Und im Grunde ist diese Enquete-Kommission gescheitert, weil wesentliche Akteure links der Union im Grunde sich diesen Erkenntnissen, über die wir gerade diskutiert haben, verweigert haben und sie als Rassismus verunglimpft haben. Deswegen kommt diese Enquete-Kommission auch zu keinen Ergebnissen, sondern nur zu einem Zwischenbericht. Und das ist für mich eine Alarmmeldung. Denn wenn die Parteien links der Union mal wieder früher oder später in Regierungsverantwortung kommen sollten und diese Ignoranz aufrechterhalten, dann sorge ich mich um den Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die ja Grundlage für alles ist. Und deswegen muss ich das thematisieren und machen wir damit nicht nur Freunde, aber es ist ungeheuer wichtig, dass wir gemeinsam sensibilisiert sind und dagegen vorgehen und das nicht etwa verharmlosen, unter den Teppich kehren oder auch noch geradezu als Rassismus verunglimpfen. Das ist ja ein völliger Irrsinn.
Meine Schlussfrage, Herr Dräger. Viele deutsche Städte immer mehr feiern den Ramadan und auch das Fastenbrechen, lassen Leuchtreklamen ebenso zu wie das Fastenbrechen tausender Muslime auf öffentlichen Plätzen. Auch in Berlin, die CDU-Bürgermeisterin von Berlin-Reinickendorf hatte zum 4. Mal hintereinander umstrittene islamische Vereine zum Fastenbrechen ins Rathaus geladen. Nun hat die Berliner CDU ja am Dienstag ihren neuen Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl bestimmt. Mit 93% ist es der jetzige regierende Bürgermeister Kai Wegner geworden. Würden Sie, Herr Dräger, guten Gewissens folgende Aussage unterschreiben? Zitat: Kai Wegner unternimmt das Nötige, um eine islamistische Unterwanderung von Partei, also ich rede jetzt über die CDU, von Landesregierung und von Verwaltung in Berlin zu verhindern bzw. zu bekämpfen.
Ja, das unterschreibe ich zu 100% und dehne das auch auf. Es ist ja nicht nur er, der sich darum kümmert, sondern sein gesamtes Team. Dazu zähle ich auch. Und das, was ich Ihnen heute vorgetragen habe in unserem Gespräch, ist absoluter Konsens in der CDU Berlin. Ich bin da keine Einzelmeinung. Sondern es ist klar, wir haben die Aufgabe, gegen jegliche verfassungsfeindlichen Bestrebungen vorzugehen und aktiv zu werden. Es ist uns nachrangig wichtig, woher sie kommen, ob sie von Rechtsextremisten oder Linksextremisten kommen. Auch dort haben wir Gefährdungen und die will ich nicht unter den Teppich kehren. Aber wir sprechen heute über die islamistischen Gefährdungen. Und zwar insbesondere diejenigen, die ihren Islamismus nicht gewalttätig nach vorne treiben, sondern versteckt, legalistisch und heimlich. Und davor warne nicht nur ich, sondern eben auch der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und deswegen sind politische Parteien natürlich gefährdet, dass auch sie unterwandert werden. Und deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass sie erstens mal eine klare Haltung haben, dass sie derartige Bestrebungen ablehnen. Das muss man offensichtlich heute sagen, früher war das selbstverständlich. Und zweitens, darauf achten, sich nicht aus billigem Populismus diesen Leuten anzudienen, sondern sich ihnen in jeder politischen Hinsicht entgegenzustellen. Und das ist meine Forderung, meine Erwartung an alle politischen Akteure in der deutschen Demokratie. Und für uns ist das eine Selbstverständlichkeit.
über die Unterwanderung von Parteien, aber auch Verwaltung durch islamistische Kräfte, darunter die Muslimbruderschaft, habe ich mit Burkhard Dregger gesprochen, dem innen- und sicherheitspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Herr Dregger, vielen Dank dafür und Gruß nach Berlin.
Dankeschön, alles Gute.
Sie hören Kontrafunk aktuell. In unserem heutigen Kommentar befasst sich mein Kollege, der Jurist Tobias Gall, mit einem allseits zu beobachtenden Phänomen der Erosion des Demokratieprinzips.
Es gibt politische Debatten, die alles über den Zustand eines Landes verraten, gerade weil sie am Eigentlichen vorbeireden. Angeblich geht es um Friedrich Merz, um seine schwindende Autorität, um die Frage, ob diese schwarz-rote Koalition am Ende ist. In Wahrheit geht es um etwas anderes, aber kaum jemand spricht es aus. Denn ernsthaft diskutiert wird, welcher CDU-Politiker am besten geeignet wäre, genau die Politik fortzusetzen, die die Wähler erkennbar nicht mehr wollen. Besonders gern fällt der Name Hendrik Wüst. Das ist politische Satire. Während Merz vorzuwerfen ist, die Wahlversprechen der Union kassiert und den Politikwechsel abgesagt zu haben, schlägt man ausgerechnet den Mann vor, der noch entschlossener für dasselbe steht. Es ist die Frage, welcher Lokführer den Zug übernehmen soll, nachdem die Fahrgäste längst auf dem Bahnsteig stehen und Züge in die andere Richtung suchen. Doch der Skandal liegt tiefer, weil die groteske Personaldebatte nämlich nur vom eigentlichen Problem ablenken soll. Und dieses Problem lautet: Haben Wahlen in dieser Republik eigentlich noch Folgen oder ist das Demokratieprinzip schon außer Kraft? Die sogenannte Brandmauer ist längst keine parteipolitische Strategie mehr, sondern ein Instrument, das den Kern unseres Demokratieprinzips angreift. Demokratie heißt nämlich nicht lediglich Stimmen zu zählen und Sitze zu verteilen. Demokratie heißt, dass der Souverän eine politische Richtung bestimmen und wieder beenden kann, dass er also Macht erteilen und wieder entziehen kann. Genau diese Wirkung wird seit Jahren stillgelegt. Unabhängig vom Ergebnis steht vorab fest, welche Konsequenzen niemals eintreten dürfen. Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz beginnt mit den Worten: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, nicht von den Parteien, nicht von einem Kartell der jemals Regierenden. Wer den in Wahlen geäußerten Willen planmäßig, mit Vorsatz und mit staatlicher Hilfe in sein Gegenteil verkehrt, der betreibt nichts Geringeres als die systematisch verfassungsfeindliche Bekämpfung des Demokratieprinzips. Wer zwar die Stimmen zählt, aber ihnen die Macht nimmt, der höhlt die Verfassung aus. Und die Täter berufen sich dabei sogar noch spöttisch auf unsere Demokratie, obwohl sie sie gerade beseitigen. Ebenso zynisch fällt dabei ein weiterer Begriff, die wehrhafte Demokratie. Man hat sich daran gewöhnt, sie nur als Waffe des Staates gegen bestimmte Bürger zu verstehen. Das ist allerdings allenfalls die halbe Wahrheit. Die wehrhafte Demokratie schützt die Verfassung nicht zuerst gegen das Volk, sondern für das Volk. Wehrhaft ist deshalb auch und besonders der Bürger, der sich gegen die Entmachtung seiner Stimme entschieden wehrt. Und jetzt muss man es aussprechen, ohne Beschönigung. Das Grundgesetz kennt für den Ernstfall hierzu einen letzten Satz, Artikel 20 Absatz 4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Man hat uns gelehrt, diese Klausel sei totes Recht, weil es ja immer eine andere Abhilfe gäbe. Die Gerichte, das Bundesverfassungsgericht. Doch genau hier wird die Sache zunehmend ernst. Wenn das Parlament sich beharrlich weigert, Wahleinsprüche zeitnah wirklich zu überprüfen, und wenn der effektive Schutz des Bundesverfassungsgerichts durch maximale Verzögerung faktisch ausgehebelt wird, dann dürfte die Voraussetzung der anderen möglichen Abhilfe dem Widerstandsrecht eher nicht mehr entgegenstehen. Wer dem Wähler und dem Demokratieprinzip die Wirkungsmacht systematisch versagt, der schließt selbst jene letzte Tür auf, die das Grundgesetz nur als äußerste Notbremse vorgesehen hat. Das ist keine Drohung, das ist die Logik der wehrhaften Demokratie und damit der Verfassung selbst. Vor diesem Hintergrund ist die derzeitige Suche nach dem nächsten Kanzler ein groteskes Ablenkungsmanöver. Ein System mit wachsenden Legitimationsproblemen bietet als Antwort ausgerechnet die konsequentere Fortsetzung jener Mechanismen an, die die Legitimation haben schwinden lassen. Und das bleibt der Punkt. Demokratie ist nicht das Recht, zwischen Verwaltern derselben Politik zu wählen, sondern das Recht eines Volkes, politische Richtungen und die Machthaber zu bestimmen und zu beenden. Eine wehrhafte Demokratie verteidigt am Ende nicht die Regierenden vor dem Wähler. Sie verteidigt den Wähler als souverän vor jenen, die ihm und dem Grundgesetz die Macht nehmen wollen. Notfalls auch mit Widerstand. Und die Not wird immer deutlicher.
Sie hörten einen Kommentar von Tobias Gall. Und damit neigt sich die heutige Ausgabe von Kontrafunk aktuell dem Ende. Verpassen Sie allerdings auch nicht die folgenden Sendungen, darunter Mensch und Medizin. Sie erfahren von Professor Dr. Frischknecht von der Universität Heidelberg Details zu neuen Forschungsergebnissen in Sachen Malaria sowie von dem Osteopathen Peter Levin in Sachen osteopathische Behandlung von Organen. Mensch und Medizin, jeweils nach den Nachrichten um 8, 14 und 21 Uhr. Außerdem wie alle unsere Sendungen jederzeit in der Kontrafunk-App. Im Namen des Redaktionsteams und des technischen Gestalters Christoph Astriades verabschiedet sich Silke Hasselmann am Mikrofon. Ihnen einen guten Tag und empfehlen Sie uns gern weiter.